Sie hören den Kurier.
Bis zu 160 Liter pro Quadratmeter. So viel Wasser ging im Westen Österreichs von Samstagmittag bis Sonntagmittag nieder. Die Bezirkshauptstädte Hallein in Salzburg und Kufstein in Tirol hat es besonders stark getroffen. Die beiden Städte wurden überflutet. Nach Deutschland wurde damit auch Österreich von einer Umweltkatastrophe getroffen. Das Ausmaß bei uns ist jedoch zum Glück nicht so verheerend wie bei unseren Nachbarn. In der letzten Nacht hat sich das Wetter wieder etwas beruhigt. Und auch wenn jetzt erstmal bei uns das Schlimmste vorüber ist, müssen wir davon ausgehen, dass sich derartige Wetterextreme in Zukunft weiter anhäufen. Aber wisst ihr, wie ihr euch vor dem nächsten Hochwasser schützen solltet und wie ihr euch verhalten sollt, wenn ihr von den Wassermassen plötzlich überrascht werdet? Damit ihr für den Fall der Fälle vorbereitet seid, habe ich heute mit Franz Resberger telefoniert. Er ist Pressesprecher des Niederösterreichischen Landesfeuerwehrkommandos. Mein Name ist Caroline Bartosch, es ist Montag, der 19. Juli und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Nein, das, was ihr da im Hintergrund hört, ist kein Rauschen, das mit unserer Technik zusammenhängt. Das ist der Ton von einer Handyaufnahme aus Hallein am Wochenende. Zu sehen auf dieser Aufnahme ist ein reißender Fluss, der sich zwischen den Häusern gebildet hat und ganze Gastgärten, Autos und nicht alles, was komplett nied- und nagelfest ist, mit sich gerissen hat. Und bei dieser Wassermenge haben teilweise nicht mal Nieten und Nägel ausgereicht. Die Kraft des Wassers ist einfach nicht zu unterschätzen. Das hat auch die Familie K. in Hallein am eigenen Leib zu spüren bekommen. Denn die Familie wurde von den Fluten erfasst und mitgerissen. Zu ihrem Glück hat ihr Nachbar Alexander Eisenmann, der gerade dabei war, mit seinem Sohn das eigene Haus zu sichern, gesehen, wie die Familie mitgerissen wurde und hat sich selbst in die Fluten gestürzt, um seine Nachbarn zu retten. Mein Kollege Christian Willem hat heute mit dem Lebensretter telefoniert.
Mein Sohn, der hat dann schön, du Papa, da treibt jemand ab. Und ich habe mich umgedreht, habe das gesehen, habe ganz kurz entschieden, ja, da muss ich helfen. Und bin halt losgestartet und der Rest sieht man eigentlich auf dem Video dann eh ganz gut. Nämlich auch, dass mein Beitrag eigentlich eher geringer war, weil uns hat halt dann abgetrieben, in diesen Hof reingetrieben, das war das Glück. Und auf die Art und Weise sind wir da halt nur einigermaßen mit heiler Haut rausgekommen.
Jetzt sieht man ja auch auf dem Video, und dass die Gewalt von Wasser natürlich, wenn es als Flut daherkommt, irrsinnig groß ist. War Ihnen da klar, dass Sie sich damit selber auch in Lebensgefahr begeben, um möglicherweise jemand anderen zu retten?
Ja, absolut. Also das war mir total klar, weil ich habe natürlich in dem Moment, dass ich erst dann schon gewusst, wie stark die Strömung noch ist. Mhm. Und man sieht ja auch, das waren meine Nachbarn, die beiden, Mann und Frau, die haben nicht auf den Beinen halten können, ich dann genauso wenig. Ich habe dann wenigstens die beiden erreicht und gemeinsam haben wir versucht, das Ziel, diesen Hof da anzusteuern. Das hat zum Glück dann einigermaßen auch funktioniert. Aber wenn wir daran vorbeigetrieben worden wären, dann wäre halt die nächste Station der Kotzbach gewesen. Und entweder hätten wir uns da ins Brückengeländer gedrückt oder gleich drüber hinweggespült. Und wenn man da in Kotzbach landet, da geht es dann gleich unter quasi. Läuft dann mehr oder weniger unter die Schweizer, da werden wir nie im Leben und Leben rauskommen, also keine Chance.
Das Video, das Alexander Eisenmann im Telefonat anspricht und auf dem man sieht, wie er seine Nachbarn rettet, könnt ihr übrigens auf kurier.at anschauen. Nach dem Wochenende herrscht jetzt erstmal vorsichtiges Aufatmen in Österreich. Denn vorerst sind keine weiteren derartigen Niederschläge bei uns zu erwarten. Aber die Wassermassen vom Wochenende haben bereits genug Schaden angerichtet. Bis zu 160 Liter Wasser pro Quadratmeter sind da teilweise heruntergekommen und haben zu heftigen Zerstörungen und Verwüstungen geführt. Vor allem der Westen Österreichs war stark betroffen, aber etwa auch große Teile Niederösterreichs. Wie eingangs erwähnt, wurden die beiden Bezirkshauptstädte Hallein in Salzburg und Kufstein in Tirol überflutet. Im heutigen Ö1 Morgenjournal beschreibt Alexander Stangassinger, Bürgermeister von Hallein, die Lage vor Ort.
Es sind Häuser, da ist ein Totalschaden, die sind nicht mehr bewohnbar derzeit, und Wohnungen oder auch Geschäfte. Aber die Schadenssumme wird natürlich erst in den nächsten Tagen und Wochen eruiert werden. Die Stadt Hallein hat ebenfalls riesige Schäden, also es sind Teile der Sommerrodelbahn weggerissen worden. Es sind Teile der Pisten, es sind Wege weggerissen worden, es sind Straßen aufgerissen worden, also und auch an den gemeindeeigenen Immobilien, wie zum Beispiel Keltenmuseum, Stadtkino, Salzberghalle, sind zum Teil enorme Schäden entstanden.
Szenen, die nach Ansicht von der auch für Hochwasserschutz zuständigen Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger zumindest in Hallein verhindert hätten werden können. Am heutigen Montag hat sie in Brüssel vor dem Treffen mit ihrem EU-Amtskollegen gesagt, dass der Hochwasserschutz in Österreich grundlegend gut funktioniert, aber dass die Unwetterschäden in Hallein zu verhindern gewesen wären, wenn das geplante Schutzprojekt, das im Jahr 2016 vom Bund und dem Land Salzburg genehmigt wurde, nicht aufgrund des Einspruches des Naturschutzbundes verhindert worden wäre. Der Naturschutzbund sieht das anders. Man habe nur einen Teil des Projekts kritisch gesehen. Hannes Augustin, Geschäftsführer des Salzburger Naturschutzbundes, hat dazu Folgendes gesagt. Jetzt zu sagen, dass das Projekt aufgrund eines Einspruchs nicht schon fertig ist, ist Abschieben von Verantwortung. Die von uns vorgeschlagene Alternative hätte eine natürliche Geländekuppe ausgenutzt. Es hätte weniger Stahl und Beton verbaut werden müssen. Der Schutz wäre aber gleich wirksam und gleich teuer gewesen. Laut Augustin wurde das Projekt nicht umgesetzt, weil Eigentümer den notwendigen Grund nicht zur Verfügung stellen wollten. Man hätte hier, laut ihm, nachdrücklicher versuchen können, den Grund zu bekommen. Halleins Bürgermeister Starngassinger sagt, er halte nichts von Schuldzuweisungen, aber Tatsache sei, dass das Projekt verzögert worden ist. Hätte man es wie geplant begonnen, wären bis heute 2/3 der Maßnahmen umgesetzt und die Halleiner Innenstadt würde jetzt anders ausschauen. Mit einem hat der Bürgermeister auf jeden Fall recht. Schuldzuweisungen helfen den Betroffenen nicht weiter. Geld allerdings schon, zumindest ein bisschen. Finanzminister Gernot Blümel hat daher heute schnelle finanzielle Unterstützung für alle Betroffenen zugesichert.
Die Bilder aus vielen Teilen Österreichs, besonders aus Hallein und dem Tiroler Unterland, aber auch aus Teilen von Niederösterreich, machen uns massiv betroffen. Das gilt sicherlich für alle Fraktionen. Und wir werden in der Bundesregierung alles, was in unserer Macht steht, tun, um den Betroffenen vor Ort zu helfen. Und Kanzler und Vizekanzler haben ja bereits angekündigt, dass die notwendigen Mittel aus dem Katastrophenfonds, der im Finanzministerium angesiedelt ist, fließen werden, und zwar rasch und unbürokratisch. Wir werden das gemeinsam mit den Ländern administrieren.
Um die Schäden bei einem Hochwasser möglichst gering zu halten, könnt auch ihr einiges an Vorbereitungen treffen. Aber wüsstet ihr wie und was? Und wisst ihr, wie ihr euch verhalten sollt, wenn ihr vom Starkregen überrascht werdet? Diese Fragen habe ich heute Franz Resperger gestellt. Er ist Pressesprecher des Niederösterreichischen Landesfeuerwehrkommandos. Im Interview sprechen wir auch darüber, wie gut wir in Österreich für derartige Situationen gerüstet sind. Und er erzählt von dem Hilfseinsatz in Belgien, bei dem 120 Helfer aus Niederösterreich mit 26 Booten zur Hilfe ausgerückt sind. Herr Resperger, in der letzten Nacht sind die großen Niederschläge ja zum Glück ausgeblieben. Wie ist denn im Moment die Lage in Österreich? Wo ist es jetzt noch am kritischsten?
Ja, ich kann jetzt für Niederösterreich sprechen. Wir haben noch immer 90 Feuerwehren mit über 1000 Einsatzkräften vor Ort in den betroffenen Gebieten, vor allem im Bezirk Amstetten und im Bezirk Krems. Die Aufräumungsarbeiten sind voll im Gange. Es sieht ja wüst aus. Dort kleine Bäche haben sich zu reißenden Flüssen entwickelt, haben enorme Schäden angerichtet, nicht nur an der Infrastruktur, sondern auch an vielen Wohnhäusern und auch an Wohnungen. Wir sind nach wie vor damit beschäftigt, viele Keller auszupumpen, Straßen von Schlamm zu befreien und auch den Bürgern zu helfen, ihren Sperrmüll zur Seite zu bringen.
Mhm. Jetzt haben Sie schon ein paar Bilder geschildert. Jetzt stehen ja auch vor allem mal die Aufräumarbeiten an, aber es ist damit zu rechnen, dass sich derartige Wetterextreme in der Zukunft häufen werden. Was kann ich denn als Privatperson tun, um mich bereits im Vorfeld auf das nächste Hochwasser vorzubereiten? Was raten Sie da den Leuten?
Naja, man kann dann schon einiges tun. Mit ein paar wenigen Handgriffen kann man da schon einen ersten Schaden verhindern. Zum Beispiel, wenn man weiß, wo das Wasser eindringt, in eine Garage, in ein Kellerfenster, dass man das mit Platten schützt, mit PU-Schaum abdichtet. Man kann sich auch selbst Sandsäcke auf Vorrat herrichten. Das ist auch kein Thema. Und da macht das schon Sinn, weil man nicht gleich die Feuerwehr rufen muss und die kann sich dann in erster Linie um die wirklich um lebensrettende Aktionen kümmern. da kann die Bevölkerung schon mithelfen, auch die Feuerwehr ein wenig zu entspannen, weil man kann sich vorstellen, bei so einem Großereignis, bei so einem Unwetter kann man nicht überall zur selben Zeit sein, auch wenn wir eine Hundertschaft, eine Tausendschaft an Mitgliedern haben, wäre eine Eigeninitiative schon von großem Vorteil.
Mhm. Wenn es jetzt aber doch so kommt, dass mich das Wasser, der heftige Regen quasi überrascht, was sollte ich denn da unbedingt bedenken? Wie sollte ich mich zu Hause verhalten? Wie sollte ich mich verhalten, wenn ich unterwegs bin, wenn ich vielleicht sogar mit dem Auto unterwegs bin? Was sollte ich da tun und was sollte ich auf jeden Fall lassen und nicht tun?
Naja, es wäre natürlich ratsam, wenn das Wasser schon so bedrohlich steigt, zum einen, und man nicht mehr das Haus oder die Wohnung verlassen kann, dass man selbstverständlich den Notruf wählt und die Feuerwehr um Hilfe bittet, dann das Erdgeschoss oder den bedrohten Bereich verlassen, in den ersten Stock oder in den zweiten Stock. Das war auch gestern der Fall in zwei Gemeinden im Bezirk Amstetten. Da wurde der Zivilschutzalarm ausgelöst, da heulen die Sirenen. Die Bürger sollen dann den Radio aufdrehen, dann erfahren sie aus dem Äther, welche Maßnahmen sie zu treffen haben und was auch auf sie zukommt noch, eine Flutwelle. Man erfährt auch, wie hoch das Wasser noch steigt. Also da ist es auf jeden Fall ratsam, sich in Sicherheit zu bringen. Wenn man mit dem Auto unterwegs ist, auch das ist ein gewisses Risiko, weil wenn eine Straße schon mit Wasser überflutet ist und einen bestimmten Pegel überschritten hat, dann kann es natürlich passieren, dass der Motor abstirbt, Wasser dringt ein in den Motorraum und dann ist man auch quasi sitzt hilflos fest. Auch da hat man dann nur eine Möglichkeit, 122 den Feuerwehrnotruf wählen und das ist dann eine Stresssituation und da kann man dann damit rechnen, dass die Feuerwehr rasch da sein wird.
Mhm. Das heißt, aber trotzdem im Auto drinnen bleiben, weil die Wassermassen schon so groß sind, ist es dann gefährlicher eigentlich auszusteigen, oder?
Naja, es ist schon gefährlich, weil man ja nicht weiß, wo tritt man hin. Es kann ja auch da Überraschungen geben. Es ist vermutlich sinnvoller, entweder im Auto zu bleiben oder auf das Dach zu steigen. Muss man immer situativ entscheiden, wie schnell steigt das Wasser. Viele Möglichkeiten hat man dann nicht mehr. Da bleibt wirklich nur mehr der Notruf und die Feuerwehr um Hilfe zu rufen.
Mhm. Also das heißt, wenn wir nochmal zusammenfassen, wenn ich zu Hause bin, auf jeden Fall schauen, ob es Alarm gibt, ob vielleicht sogar evakuiert wird und mich in höhere Stockwerke begeben und den Radio aufdrehen. Und wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, dann auf jeden Fall, wenn es wirklich dramatisch wird, die Feuerwehr rufen. Besser zu früh als zu spät.
Und lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Das ist der Leitspruch.
In Österreich sind die Schäden ja zum Glück weitaus weniger dramatisch als in Deutschland. Sprechen wir vielleicht kurz darüber, wie gut würden Sie denn sagen, ist der Hochwasserschutz in Österreich im Vergleich zu Deutschland beziehungsweise auch zu anderen Nachbarländern? Sind wir da gut gerüstet oder haben wir da Aufholbedarf?
Ja, ich kenne natürlich jetzt die genauen Vorgaben in Deutschland nicht, wie da der Hochwasserschutz gestaltet ist. Aber ich kann jetzt auch wieder nur für Niederösterreich sprechen. Da wurden ja in den vergangenen Jahren hunderte Millionen in den Hochwasserschutz investiert seitens der Landesregierung. Ich denke, wir sind hier gut aufgestellt. Aber man kann, das muss man auch sagen, nicht auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Es wird immer ein nächstes Spitzenereignis geben. Der Hochwasserschutz in der Wachau zum Beispiel ist auf ein 200-jährliches Hochwasser ausgelegt. Und trotzdem haben 2013 nur 10 Zentimeter gefehlt und auch die hohen Hochwasserwände wären überflutet geworden. Aber da muss ich gleich wieder dazu sagen, sollte das passieren, gibt es dann auch wieder Pläne. Wie funktioniert dann die Evakuierung des Hinterlandes? Also ich denke, wir sind gut vorbereitet. Die Feuerwehren sowieso, 100.000 Mitglieder stehen im Land bereit, sind innerhalb kurzer Zeit einsatzbereit. Wir haben modernste Großpumpen, die in der Stunde bis zu 900.000 Liter Wasser pumpen können. Also technisch und personell sind wir bestens aufgestellt.
Gerade weil Sie personell ansprechen, bei uns waren ja die Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen rund um die Uhr quasi im Einsatz, aber trotzdem sind rund 120 Mitglieder der niederösterreichischen Feuerwehr ja auch zum Einsatz nach Belgien ausgerückt. Können Sie uns ein bisschen was über diesen Einsatz erzählen?
Ja, das war natürlich ein sehr beklemmender Einsatz, weil auch die Schäden in Belgien mit jenen in Niederösterreich nicht vergleichbar waren. Es waren, wie Sie schon angesprochen haben, 120 Einsatzkräfte vor Ort, hocherfahrene Einsatzkräfte, einsatzerprobte Zielenfahrer und Schiffsführer, die auch mit den Motorbooten gut umgehen können. Auch dort waren eigentlich dieselben Aufgaben zu erledigen wie im Inland. Wir mussten Menschen, die eingeschlossen waren in ihren Häusern und sich das Wasser schon bedrohlich dem Haus genähert hat, retten, aus den Häusern herausretten. Betagte Pensionisten, gebrechliche Personen. Wir haben den Menschen geholfen, auch den Schutt teilweise wegzuräumen. Es waren beklemmende Situationen, weil wir auch leider mit Verstorbenen konfrontiert wurden. Ja, und nach 72 Stunden war dieser Einsatz dann auch für uns wieder beendet. Mhm.
Die großen Wassermengen haben ja vor allem auch noch viel mehr Folgen als überflutete Keller und überschwemmte Straßen. Das ist halt das, was wir im ersten Moment sehen. Aber es gibt auch noch ganz andere Auswirkungen. In Kuchl ist jetzt etwa das Trinkwasser verunreinigt. Wie weit reichen denn diese Auswirkungen von derartigen Überflutungen? Was sind da Probleme, an die man im ersten Moment vielleicht gar nicht denkt?
Naja, das betrifft wahrscheinlich jeden einzelnen Hausbesitzer, der von Hochwasser betroffen ist. Und da vor allem ist es wieder der Schlamm, der die größten Schäden anrichtet. Und das Haus ist natürlich nach so einem Hochwasser, wenn noch dazu das Wasser viele Stunden steht, oft 2-3 Tage steht, ist das Haus durchnässt. Er leidet große Schäden an der Substanz. Da muss natürlich mit dramatischen Konsequenzen und Folgen gerechnet werden. Auch die Infrastruktur wird zum Teil beschädigt durch Unterwaschungen, durch Hangrutschungen, durch Murenabgänge. Aber wie gesagt, wir sind da in Niederösterreich, in Österreich grundsätzlich hervorragend aufgestellt. Die Gemeinden haben ihre Hochwasserpläne, genauso die Länder, die Feuerwehren auch. Man sitzt immer gemeinsam zusammen, fällt Entschlüsse. Also ich denke, wir sind gut aufgestellt. Aber wenn natürlich so Großkatastrophen wie in Deutschland passieren, kommt man auch schnell an den Rand seiner eigenen Grenzen.
Mhm. Jetzt ist das Härteste mal für den Moment überstanden. Jetzt folgen aber auch die Aufräumarbeiten, die mindestens genauso anstrengend und hart sind. Wie schaut denn jetzt die geplante Timeline aus? Vielleicht können Sie das für Niederösterreich sagen. Was hat da jetzt die oberste Priorität oder wie lange wird es jetzt etwa dauern mit den Aufräumarbeiten?
Naja, wir hören, dass diese Aufräumungsarbeiten vermutlich noch einige Tage andauern können, weil es sind noch Dutzende Keller unter Wasser, die ausgepumpt werden müssen. Schlamm muss aus den Häusern beseitigt werden, Straßen müssen gereinigt werden. Ich habe schon angesprochen, 90 Feuerwehren mit über 1000 Einsatzkräften sind nach wie vor mit diesen Arbeiten in Niederösterreich beschäftigt und wir rechnen schon damit, dass das auch noch die nächsten Stunden und noch die nächsten 1-2 Tage andauern wird.
Und abschließend vielleicht noch die Frage, wie schaut's aus? Rechnen Sie jetzt bei der Feuerwehr mal damit, dass es jetzt damit quasi mal erledigt ist oder machen Sie sich schon auf den nächsten Großeinsatz bereit?
Naja, mental ist man immer für den nächsten Großeinsatz bereit. Wir hoffen natürlich nicht, dass das so rasch wieder der Fall ist, aber leider bemerken wir doch eine Häufung der Extremereignisse in den letzten Monaten, aber auch Jahren. Ich selbst bin seit 1975 bei der Feuerwehr höchst aktiv tätig und Unwetter hat es immer gegeben, das stimmt schon, aber in der Dichte, in der Intensität, das ist neu und auf das müssen wir uns einstellen und das Überraschende für uns ist immer, oder die überraschende Frage oder die Frage, die wir uns stellen, wo wird das nächste Unwetter sein, die sind so schwer vorherzusehen, die passieren so punktuell, treten innerhalb von wenigen Minuten auf und das werden die großen Herausforderungen für die Einsatzkräfte in den nächsten Jahren.
Herr Resberger, dann bedanke ich mich für das Gespräch und ich wünsche Ihnen und vor allem Ihren Kollegen und Kolleginnen noch alles Gute für die nächste harte Zeit.
Danke, danke auch für Ihr Interesse, danke sehr.
Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir ähnlich dramatische Szenen wie am Wochenende in Österreich erlebt haben. Die meisten von euch werden sich vielleicht noch an das Hochwasser aus dem Jahr 2002 erinnern. Damals richteten die Wassermengen einen Schaden von mehreren Milliarden Euro an. Vor allem Niederösterreich, Oberösterreich, die Steiermark, Salzburg und Tirol waren damals betroffen. Einige Jahre später, im Jahr 2013, ist es im Raum Wien und Umgebung zu einem Hochwasserereignis gekommen, das statistisch gesehen nur alle 100 Jahre vorkommt. Im Juli des Jahres 2013 hat die Donau nämlich über Nacht einen Pegelhöchstwert von 8,09 Metern am Pegel in Korneuburg erreicht. Erst nach Tagen zeichnete sich erste Entspannung ab. Der Schaden bleibt damals zwar weit unter jenem des Jahres 2002, beträgt aber dennoch hunderte Millionen Euro. Eine genaue Chronologie der Hochwasser der letzten 3 Jahrzehnte findet ihr übrigens auf kurier.at zum Nachlesen. Zum Abschluss gibt es jetzt aber noch etwas anderes als Wasser, Wasser und noch mehr Wasser. Stattdessen beschäftigen wir uns kurz mit dem All, denn dorthin geht es morgen am 20. Juli für Jeff Bezos. Begleitet wird er dabei von seinem Bruder Mark und von der 82-jährigen US-Pilotin Wally Funk und dem 18-jährigen Oliver Diemen. Oliver wird damit der jüngste Mensch in der Geschichte sein, der im Weltraum war. Und Wally Funk wird mit der Reise ins All ein Lebenstraum erfüllt, denn sie wollte schon als junge Frau ins All fliegen. In den 1960er Jahren nahm Funk an dem Programm Woman in Space teil, bei dem Pilotinnen auf ihre Tauglichkeit als Astronautinnen getestet wurden. Diese Frauen, die gleichen Tests wie die Männer absolviert haben, wurden später als Mercury 13 bekannt, sind aber nie ins All geflogen. Mit morgen wird sich das zumindest für Wally Funk ändern. Damit war es jetzt für heute von mir. Um Ton und Schnitt hat sich Dominik Kanzian gekümmert. Produziert wird der Podcast von Elias Nadmesnik. Und mitgearbeitet an der heutigen Folge hat Franziska Gamperl. Besonders freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast nicht nur abonniert, sondern wenn ihr uns auch helft, unser Podcast-Angebot noch weiter zu verbessern. Dafür müsst ihr einfach schnell unter www.kurier.at/podcastumfrage ein paar Fragen beantworten. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich hoffe, ihr befindet euch im Trockenen und vor allem im Sicheren und könnt hoffentlich euren Abend genießen.